Ja, wer letzte Woche da war, der ahnt schon, worum es geht. Ihr habt ja, die ihr da wart, in den kleinen Gruppen über diesen Text schon gesprochen. Und die anderen, ganz entspannt, wir führen hinein in diesen Text. In Beziehungen ist es ja so, da stellen wir immer wieder fest, es ist wichtig, dass man miteinander spricht, dass man im Austausch ist. Und das gilt genauso auch für den Glauben. Darum beschäftigen wir uns im Moment so mit dem Thema Gebet. Und eine Bibelstelle, auf die ich in diesem Zusammenhang mal gestoßen bin, die möchte ich heute mit euch teilen. Was sie nämlich anspricht, gehört zu den Dingen, und das sind gar nicht so viele eigentlich, die Jesus seinen Jüngern neben dem Vaterunser in direkter Weise zu tun aufgetragen hat. Er hat das in den sogenannten Abschiedsreden getan, also unmittelbar im Zusammenhang mit seiner Ankündigung, zum Vater im Himmel zurückzukehren. Und so beim Abschied, da werden ja so häufig letzte gewichtige Dinge besprochen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass immer wenn wir so in Urlaub fahren, hat man so eine letzte quasi Konferenz mit den Jungs. Und dann spricht man sehr eindringlich über all das, was zu beachten ist. Nicht den Müll auch alle paar Wochen mal rausbringen, vielleicht sogar häufiger. Wenn man so das Haus allein hütet, kann ja vieles passieren, nicht? Und das Ziel dabei ist, dass sie dann einerseits nicht verhungern oder im Dreck ersticken. Und andererseits finden wir es auch angemessen, darauf hinzuweisen, dass das Haus hinterher noch stehen sollte, wenn es geht. So, bei den Abschiedsreden von Jesus mit seinen Jüngern geht es dann um ungleich mehr. Er wusste, dass es nicht nur so ein Abschied für 2-3 Wochen sein würde. Es ging vielmehr um sein Vermächtnis. Er wollte, dass die Jünger diese Beziehung zum Vater, in die er sie eingeführt hat, nun weiter pflegen. Dass sie tiefer da hineinwachsen würden. Und dazu hat er ihnen Folgendes zum Gebet mit auf den Weg gegeben. Und jetzt lese ich aus Johannes 16. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Ja, ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, dann wird er es euch geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich habe euch das alles in Bildern gesagt, aber es kommt eine Zeit, in der ich nicht mehr in Rätseln zu euch rede, sondern offen über den Vater sprechen werde. Dann werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Denn ihr liebt mich ja und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, ich bin vom Vater aus in die Welt gekommen und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Oder wie Luther übersetzt, nicht in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Beim Gebet geht's für Jesus nicht nur um ein Ritual, sondern um etwas höchst Lebendiges, nämlich um so eine Art Nabelschnur zum lebendigen Gott. Die Jünger sprechen mit Jesus ja nicht zum ersten Mal darüber. Das ist schon eine Weile her, da hatten sie Jesus auf seine Art zu beten angesprochen. Nicht Jesus hat offenbar in einer Art und Weise zum Vater im Himmel gebetet, die sie sehr angezogen hat. Lehre uns beten, sagten sie. Beten, wie geht das? Beten ist anscheinend keine Sache, die man so von Natur aus kann und tut. Oder zumindest verspüren die Jünger in der Gegenwart Jesu das dringende Bedürfnis, das nochmal ganz neu lernen zu können. Und in der Tat, Jesus hat da nicht gesagt, betet doch, was ihr wollt, sondern er hat ihnen diese Worte beigebracht, die wir in dieser Weise ja bis heute auch beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, dein Reich möge sich auf unserer Welt ausbreiten. Dein Wille soll sich auf der Erde genauso wie im Himmel durchsetzen und so weiter und so weiter. Und jetzt sitzen die Jünger wieder mit Jesus zusammen und er gibt ihnen eine neue Anweisung. Wenn ihr betet, sollt ihr das in meinem Namen tun. Gebet im Namen Jesu, was bedeutet das? Der Name steht in der biblischen Sprache für alles das, was in einer Person lebendig ist oder durch sie geschieht. Wir würden vielleicht heute von dem sprechen, was die Identität von jemandem ausmacht. Denkt einfach mal an eine Situation, wo ihr euch mit jemandem unterhaltet und unverhofft fällt der Name eines gemeinsamen Freundes, den ihr beide wirklich lieb habt. Und irgendwie geschieht's doch dann, dass diese Person nicht dann vor unserem inneren Auge so ein Stück weit Gestalt gewinnt. Wir denken an sein Gesicht, erinnern uns vielleicht an sein markantes Lächeln. Manche Geschichte fällt ein, die wir gemeinsam erlebt haben. Und ganz ähnlich ist das auch hier gemeint. Wer im Namen Jesu betet, der gedenkt der Geschichte Jesu mit uns Menschen. Gedenkt seines Lebens, seines Lehrens, seines Heilens, seines Sterbens und Auferstehens für mich. Und das ist ganz wichtig, für mich. Es geht um unsere gemeinsame Geschichte. Es geht um das, was diese Person, was Jesus mir bedeutet. Also im Namen Jesu beten ist nicht einfach eine Zauberformel, ein Sesam öffne dich, sondern dieser Name entfaltet seine Wirkung durch die Macht der Beziehung und wird dann in der Tat dann auch zu einem Türöffner. Ganz praktisch kann man das vielleicht vergleichen mit der berühmten Vitamin B. Wenn ich mich irgendwo bewerbe und meinem zukünftigen Chef gegenüber sitze, der kennt mich nicht, bin ein völlig unbeschriebenes Blatt für ihn. Und dann stellt sich im Gespräch plötzlich raus, ich kenne seinen Sohn. Mit dem bin ich zur Schule gegangen, habe mit dem, was weiß ich, eine Reise gemacht, Tennis gespielt. Und wenn sich nun im Gespräch das rausstellt, dass man eine gemeinsame Geschichte hat, langjährig wohlmöglich, glaubt ihr nicht, dass die Gesprächsatmosphäre sich in dem Moment auch ein bisschen ändern würde? Die Person, deren Name genannt wird, tritt gleichsam atmosphärisch in den Raum und verbindet Gesprächspartner miteinander, die sich vorher noch gar nicht kannten. Das schafft Vertrauen. Auch für den Bewerber verliert der zukünftige Chef seine Fremdheit. Er kennt ja schon den Sohn. Er findet Ähnlichkeiten und das schafft Vertrautheit und eben Vertrauen. So ist das auch beim Beten. An ein höheres Wesen, das wir verehren, kann man sich nicht gut vertrauensvoll wenden und sein Herz öffnen. Aber an den Vater von Jesus, der den Nöten der Menschen mit solcher Geduld und Güte begegnet ist, dem kann man alles sagen. Im Namen Jesu beten heißt zu sagen, Vater, ich kenne dein Gesicht. Ich weiß, wie du mich ansiehst, wenn ich schuldbeladen komme. Ich sah dich nämlich die Ehebrecherin voller Güte ansehen, als alle über sie herfallen wollten. Und ich habe mit angesehen, wie du dastandest, als der verlorene Sohn da am Horizont aufgetaucht ist. Wie du dich gefreut hast, ihn wieder in deinem Hause begrüßen zu können, obwohl er für alle anderen ein erbärmlicher Loser war, der so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man im Leben falsch machen kann. Und ich habe dich beobachtet, wie freundlich du mit diesem Schlawiner Zachäus geredet hast. Ich habe deine Achtsamkeit bemerkt, als dir selbst im Gewühl die Berührung von der Frau mit den Blutungen nicht entgangen ist. Im Namen Jesu beten heißt, nicht gegen diese drückende göttliche Unsichtbarkeit anbeten zu müssen, die sich wie so ein Selbstgespräch anfühlt, sondern in der Gewissheit zum Vater zu gehen, dass Jesus mich begleitet. Ja, in Jesu Namen beten heißt, in der Gewissheit zum Vater zu gehen, dass Jesus mich begleitet. Es wird an dieser Stelle klar, warum Jesus seinen Jüngern erst am Ende seiner irdischen Zeit diese Form des Beten nahelegt. Weil nur der im Namen Jesu beten kann, der eben auch eine Strecke mit Jesus gegangen ist. Der eine gemeinsame Geschichte mit ihm hat. Andernfalls bliebe die Rede vom Namen Jesu eine Lehrformel, die genauso wenig austrägt, wie wenn ich euch heute Abend von Herrn sowieso grüßen würde, den ihr nicht kennt. Ja, es ist egal im Grunde genommen. Ja, Da wird der Name seine Kraft nicht entfalten, denn seine Kraft gewinnt er aus der Macht der Beziehung, die in einer gemeinsamen Geschichte entstanden ist. Und die haben wir ja, weil Gott sich in Jesus mit dem Menschen verbindet. Gott wird Mensch. Er geht ein in unsere Welt, er lebt unser Leben, er kommt uns nah und sein Name ist schließlich für uns ja so eine Art Bindeglied, mit dem wir Gott vertrauensvoll bei dieser Nähe behaften. So bist du Gott, so barmherzig, so vertrauenswürdig, so einfühlsam. Deshalb komme ich jetzt im Namen Jesu zu dir und ich nehme dich beim Wort. Dass wir im Namen Jesu beten sollen, hat aber auch noch eine andere Dimension. Es bringt uns nicht nur unserem Gegenüber näher, also macht Gott erkennbar, sondern soll uns auch Zuversicht schenken, dass unser Anliegen gehört wird. Also man könnte im übertragenen Sinne vielleicht sagen, man erwirbt, wenn man im Namen Jesu betet, so eine Art Diplomatenstatus. Ja, also Diplomaten, die sind ja durch ihr Land mit so bestimmten Hoheitsrechten ausgestattet. Die dürfen Dinge, die Normalbürger so nicht dürfen. Und wenn wir beten, dann mag uns zuweilen die Frage zu schaffen machen, warum Gott sich überhaupt für mein Gebet interessieren sollte. Geschweige denn, es dann auch noch zu erhören. Und da ist es gut zu sagen, ich bin hier nicht auf eigene Rechnung unterwegs. Ich trage sozusagen den Diplomatenpass Jesu mit mir und handle im Auftrag meiner Regierung. Ich gehöre zu ihm, nicht, zum Reich Gottes, und er gibt mir an seiner Vollmacht Anteil. Und wenn ich mich auch gerade Gott fern fühlen sollte und mein Gebet so ein bisschen uninspiriert ist, egal, ich habe die Zusage Jesu. Ich darf in seinem Namen bitten. Ich schaue nicht auf mich, sondern mache mich fest an der Autorität Jesu. Nicht wohlgemerkt in seinem Namen. Der Diplomat verfolgt nicht einfach seine eigene Agenda, sondern er handelt im Auftrag seines Landes. Und das bedeutet, übertragen auf den Beter natürlich, dass Bitten von der Art sind, die im Geiste Jesu gesprochen sind. Nicht die unter dieses Dein Wille geschehe fallen. Ich wünsche ich meinem Nachbarn einen baldigen Getriebeschaden auf der Autobahn bei Windstärke 12, nicht? Dürfte das nicht in die Kategorie fallen. Aber grundsätzlich macht uns Jesus hier Mut zum Beten. In dem Moment, als er auf seinen Weggang hinweist, will er seinen Jüngern klar machen, es ist jetzt nicht wieder alles beim Alten. Ihr fallt jetzt nicht wieder in die alte Gottferne zurück, nachdem ihr in meiner Nachfolge berauschende Momente der Gottesbegegnung erlebt habt. Nicht diese besondere Beziehung zu Gott braucht die christliche Gemeinde nie mehr preiszugeben. Denn seit Golgatha sind wir im Gebet eben mit diesen Diplomatenausweisen ausgestattet. Jesus vergewissert seine Gemeinde, mit meiner Auferstehung ist das Reich Gottes anfanghaft schon angebrochen. Der Tod ist besiegt, die Schuld ist bezahlt, durch die Taufe ist das zu eurer eigenen Geschichte geworden. Ihr seid mit Christus in den Tod getauft, im Glauben werdet ihr mit ihm auferstehen. Das sagen wir bei jeder Taufe. Und denkt nicht, dass das Reden mit Gott eine Sache von Profis ist. Wer sollte das sein? Im Gegenteil, als in der Sterbestunde Jesu der Vorhang im Tempel zerreißt, und dann das Allerheiligste freigibt, was vorher ja nur der hohe Priester betreten durfte, konnten seine Jünger im Sinne unserer heutigen Medienkultur sagen, Jesus hat uns Backstage-Pässe bei Gott besorgt. Ja, wir kommen jetzt richtig ran, richtig nah ran. Wir kommen ungehindert direkt zu ihm, können unser Anliegen direkt bei ihm vortragen. Ihm die Ohren reiben, wie Luther sagt. Also keine gewundenen Formulierungen, schüchterne Umschreibungen, Briefe auf dem Dienstweg oder Mittlerdienste durch besonders heilige Menschen, sondern gleich drauf los, im Namen Jesu. Wir haben einen Gott, der nicht nur von sich reden macht, sondern der auch mit sich reden lässt. Und zwar barrierefrei. Und wir wären doof, wenn wir das nicht nützen würden. Eine Frage bleibt noch. Wie steht's eigentlich mit der Erhörung? Was helfen alle Sondergenehmigungen, wenn der Allmächtige für unser Anliegen auf beiden Ohren taub wäre? Und Hand aufs Herz, wer hier im Raum könnte sich nicht an ernste und auch an innige Gebete erinnern, die dann aber doch nicht die Wirkung erbracht haben, die wir erhofften? Auch hier hilft die Gewissheit, dass wir unser Gebet im Namen Jesu sprechen. In Jesus erkennen wir den, dessen Geben und Helfen auf Erden ein Abbild des Gebens Gottes ist. Manchmal teilt er irdische Gaben aus, im Kleinen oder auch an die Massen. Und dann wieder geht er scheinbar an den irdischen Anliegen vorbei. Ja, lässt es zu, dass die Seinen verfolgt werden und sogar sterben, so wie er selbst. Und doch lässt er keine einzige Bitte unerhört. Er ist bereit, alles für uns zu geben, was wir zum Leben brauchen. Denn er hat bereits alles für uns gegeben, nämlich sich selbst, seine ganze Liebe. Aber mit Sicherheit erfüllt er die Dinge oft nicht so, wie wir sie uns im Detail vorstellen. Das habe ich auch erlebt. Es kann schwere Zeiten geben, aber keine eigentliche Enttäuschung durch Gott. Denn das Ziel des Gebetes sind offenbar nicht die irdischen Gaben, sondern der Geber selbst, die ewige Gemeinschaft mit ihm. Nicht das Zeitliche, sondern das ewige Leben ist die Perspektive des Gebets. Es geht darum, dass wir zum Vater kommen. Das sind die vollkommene Freude und der Friede Gottes, die Jesus seinen Jüngern verspricht. Der ist über das Erlangen von irdischen Dingen meines Wissens nicht zu haben. Was sollte das auch sein, was uns vollkommene Freude oder Friede hier garantiert? Neues iPhone? Ferrari? Nee. Freude und Friede sind das Ergebnis gelungener Beziehungen. Es resultiert aus der ungetrübten Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen. Dass diese Beziehung einen Siegeszug in menschlichen Herzen antritt, darum beten wir schon jetzt in Jesu Namen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Amen.